Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Ihr hört eine neue Folge von Frau Authentisch. Herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr mit uns in der ganzen Serie über Gefühle und wie man damit umgeht und in diesem Bereich einfach zuhört und Lust habt, euch da ein bisschen Gedanken zu machen. Und ich habe heute hier die Evelyn. Hallo Evelyn.
Hallo Simea.
Und sie ist eine ganz erfahrene Podcasterin und Video-Filmerin. Und sie hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über, hauptsächlich so über gewaltfreie Kommunikation zu sprechen. Und ich glaube, das ist was, was ja wahrscheinlich viele von euch schon vielleicht im Bereich zu Kindererziehung oder so schon gehört haben. Aber das hat auch was für uns Erwachsene, was sehr, sehr spannend ist. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten. Genau. Evelyn, erzähl doch mal, wie versuchst du, Gefühle zu leben? Wie versuchst du, ihnen Raum zu geben?
Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch, würde ich mal sagen. Ich fühle sehr viel, also vor allem in mir selbst. Es gibt Menschen, die kommen in den Raum und spüren da die Atmosphäre. Das würde ich jetzt nicht von mir so behaupten, aber in mir selber laufen ständig sehr, sehr viele Gefühle ab. Wie versuche ich die zu leben, ist eine gute Frage. Ich versuche nicht mehr zu unterteilen in positive und negative Gefühle, sondern einfach mal die Gefühle wahrzunehmen. Manchmal gelingt das besser, manchmal schlechter, manchmal kann ich die Ursache auch besser einordnen, manchmal weniger. Ich würde sagen, ich bin in sehr engem Kontakt mit meinen Gefühlen und ja, versuche daraus auch etwas zu machen.
Okay, das ist spannend, was du gesagt hast mit den positiven und negativen Gefühlen. Da haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal kurz das so ein bisschen angeschaut. Wieso ist es dir wichtig, dass du sagst, du unterscheidest nicht?
Darauf kommen wir später noch in Bezug zur gewaltfreien Kommunikation. Das ist für mich etwas eher Neues. Ich habe da letztes Jahr einen Kurs gemacht und der war für mich wirklich life-changing. Also in Bezug, wie nehme ich mich selber wahr. Und da habe ich gelernt, Gefühle sind einfach da, sie sind nicht zu werten und Gefühle sind wertvoll in dem Sinne, dass sie mir Hinweise geben auf meine Bedürfnisse. Mhm. Und auch das kann man ja wieder werten, sind meine Bedürfnisse gut oder schlecht oder so, und das soll man, also Bedürfnisse sind immer gut, laut gewaltfreier Kommunikation, und da hat sich bei mir sehr viel verändert, wie ich mich selber wahrnehme, wie viel Selbstachtung ich in diesem Bereich auch habe. Das war ein sehr intensiver Kurs, wir haben da auch geübt, wie geht man mit Gefühlen um, wie kann man die besser wie kann man denen nachspüren? Und ja, ich mache das gerne in Gesprächen, aber also ich schreibe auch Tagebuch im Moment relativ viel, und das ist für mich auch so ein Weg, um zu formulieren, was läuft da gerade ab und welches Bedürfnis steckt hinter welchem Gefühl und was ist dann, ja, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt damit? Mhm. Also die Prämisse ist eigentlich die Neugierde.
Okay, ja, super. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich aufgewachsen bin im christlichen Kontext, dass ich immer so zu viel fühle. Also das vieles von dem, was ich nehme jetzt ganz viel zum Beispiel wahr, dann irgendwann habe ich gemerkt, ich bin hochsensibel. Das hat dann schon mal ganz viel so erklärt und irgendwie für mich auch greifbar gemacht und auch nicht mehr so schlimm. Mhm. Hatte oft das Gefühl so ein bisschen, eben es gibt diese negativen Gefühle, es gibt so laute Gefühle, je nachdem, die man einfach nicht so toll findet im christlichen Kontext. Wie empfindest du das? Würdest du auch sagen, da geht was verloren, oder wie hast du das erlebt? Wie nimmst du das wahr?
Ich finde das eine sehr wertvolle Beobachtung, eine sehr wichtige Beobachtung habe ich auch schon gemacht. Man sieht da zum Beispiel auf christlichen Instagram-Accounts so Posts, wo steht, trau deinen Gefühlen nicht, sie verleiten dich. Und ich glaube, das steht sogar irgendwo an einem Ort in der Bibel. Da bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ja, ich habe mir ein bisschen überlegt, woher kommt das. Und ich glaube, meine These wären, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass das Christentum aus sehr früh schon eine eine Minderheit war, die auch verfolgt wurde und wo es sehr stark darum ging, dass man am Glauben festhält, trotz Widersprüchen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man weiß, warum man glaubt. Und daran das Festhalten geht auch besser, wenn man so, also ja, sich festhalten tut man auch aufgrund von Argumenten und nicht aufgrund von Gefühlen in erster Linie. Und das Zweite ist, das Christentum ist ja nicht dann immer verfolgt geblieben, sondern sogar eine dominante Religion geworden. Und da wurde immer viel darüber nachgedacht, was glaubt man jetzt? Die Theologie ist sehr stark im Christentum und das sind alles sehr rationale Dinge. Ich glaube, das wäre meine These, warum das so ist. Und ich finde das nicht per se schlecht. Ich glaube einfach, dass es aktuell so Strömungen gibt, die das eine gegen das andere werten, also die die Ratio gegen die Gefühle werten. Und das funktioniert für mich nicht. Es ist ja auch spannend, dass dann immer die einen Gefühle werden ja trotzdem positiv gewertet, also zum Beispiel, oder sogar sakralisiert, also der heilige Zorn zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja ein Affekt, eine Emotion. Oder die Liebe und die Hoffnung sind ja auch, beides kann man als Gefühle definieren. Und das ist dann positiv. Aber zum Beispiel Angst ist negativ, Scham ist negativ. Ich würde ja jetzt noch eine vorsichtige dritte These in den Raum stellen, dass es eben auch mit der Männerdominanz im Christentum zu tun hat, wo Männer ja immer denken, sie sind völlig rational und nicht merken, dass die Dinge, die man dann eben so hochschätzt, wie Stärke, Aggression, Zorn, dass das ja auch mit Gefühlen zu tun hat.
Mhm. Mhm. Ja, das passt ein bisschen zu der nächsten Frage auch. Wie würdest du denn sagen, man sagt ja, typisch Mann, typisch Frau, Frau ist die Emotionale, der Mann nicht so. Würdest du sagen, alles Klischee oder wie hast du da das wahrgenommen?
Ich glaube, der aktuelle Stand der Forschung ist ja, dass es eine Art soziales Geschlecht gibt, also das Gender, das sich auf einem Spektrum oder sogar in einem Raum bewegt und nicht scharf abtrennbar ist Mann und Frau. Und ich würde das auch so, ich nehme das auch so wahr und gerade in Bezug auf Gefühle, würde ich das auch so sehen. Es gibt Menschen, die nehmen Traurigkeit stärker wahr als andere. Es gibt Menschen, die haben stärkere Aggressionen in sich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sehr vieles ist ja kulturell anerzogen. Mhm. Das ist immer noch so. Wir haben gerade vor der Aufnahme noch kurz darüber gesprochen, wie junge Frauen heute ganz anders aufwachsen als wir noch.
Ja.
Obwohl wir ja jetzt auch noch überhaupt nicht alt sind. Das geht wahnsinnig schnell. Und trotzdem, also ich glaube, man kann das schon noch beobachten, dass Jungs stärker sein sollten, dass da gewisse Emotionen positiver gewertet werden, dass sie aber andere nicht haben sollten, also nicht traurig oder beschämt oder ja, sein sollen, nicht weinen sollen. Und umgekehrt bei Mädchen mehr Wert darauf gelegt wird, so Hilfsbereitschaft, Gefühle der Liebe, Zuneigung, Mitgefühl bestärkt werden. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun und solange das nicht aufgedröselt oder irgendwie nachvollziehbar ist, finde ich es ganz schwer zu sagen, was denn mit biologischem Geschlecht zu tun hat oder mit auch Hormonen, die spielen ja da auch wieder rein. Da habe ich jetzt nicht viel Ahnung davon, jetzt, was da wissenschaftlich der Stand ist. Ich glaube, vieles davon ist tatsächlich anerzogen, kulturell. Ich nehme es so wahr, dass egal welchem Geschlecht sich eine Person zuordnet, ich es einfach als wertvoll empfinde, wenn diese Person über ihre Gefühle und Bedürfnisse reden kann, weil es eine Bereicherung ist für das, worüber man spricht. Auch in einem beruflichen Setting zum Beispiel spielt es eine Rolle, ob die Person mir gegenüber eine Bitte äußert oder eine Strategie vorschlägt oder ob ich weiß, welches Bedürfnis verbindet sich mit dieser Strategie, weil ich vielleicht ein anderes Bedürfnis damit assoziiere und dann reden wir völlig aneinander vorbei. Also es hat für mich auch mit Sprachfähigkeit zu tun.
Ganz genau, ja. Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema wirklich dann heute, dass wir wertvolle und tiefe Verbindungen mit den anderen Menschen aufbauen können. Das ist ja eigentlich das Ziel, was wir haben in der Kommunikation. Und dazu gehört natürlich, die Gefühle zu zeigen, aber sie auch beim anderen irgendwie aufnehmen zu können oder mit ihnen umgehen zu können. Und da hast du dich ja weitergebildet, wie du vorher schon angedeutet hast, mit dieser gewaltfreien Kommunikation. Erzähl doch mal, wo du das Gefühl hast, wow, da kann wirklich das, wenn wir das verinnerlichen, das einen sehr großen Unterschied machen, dass wir uns eben wirklich so nahe kommen können.
Mhm. Für mich war es wirklich so ein Mindset, eine Art Modell, um Menschen, um mich selber zu verstehen und dadurch, ja, ich habe einfach das Gefühl, ich verstehe Menschen besser und ich verstehe mich selber besser mit diesem Modell. Es gibt ja auch noch andere, mit diesem Modell von Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, auch diese Kommunikationsschlange, die man da lernt, dass man diese Dinge nicht alle miteinander vermengt, sondern dass man unterscheiden lernt, was von dem, was in mir vorgeht, ist jetzt eine Strategie und was ist wirklich ein Bedürfnis. Da gibt es einen Unterschied, zum Beispiel mein Bedürfnis nach Energie kann ich mit einem Powernap decken, aber auch mit einem Kaffee oder mit einem Spaziergang. Das eine ist ein Bedürfnis und das andere ist eine Strategie. Und über das Bedürfnis, das ist einfach, wenn ich das Bedürfnis nach Energie habe, dann kann mir das niemand absprechen und dann ist das auch nicht falsch. Aber wenn es dann darum geht, gehe ich jetzt mit meinem Gegenüber lieber spazieren oder lieber einen Kaffee trinken, dann spielt es für mich keine Rolle, weil beides ist dann, bringt mir Energie in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, ich habe hier wie ein Modell gelernt oder eine Sprache gelernt, wo ich diese Dinge besser unterscheiden kann und deswegen einerseits besser wissen kann, was ist mir wirklich wichtig und wo möchte ich auch keine Kompromisse eingehen. Wo darf ich auch für mich selber einstehen, weil es für mich wichtig ist? Und wo sind Dinge, da gäbe es vielleicht andere Lösungen, da kann ich auch flexibler damit umgehen.
Mhm. Jetzt ist es ja vielleicht aber so, sag jetzt mal, das Bedürfnis nach Energie ist ja vielleicht was, das kann auch jeder verstehen, noch irgendwo, genau. Auf irgendeinem Level. Wie ist es denn dann mit Gefühlen, die für das Gegenüber schwieriger sind? Wie kannst du da das gut lösen, sodass es eine verbindende Sache ist und nicht eine trennende?
Mhm. Indem ich es eben gut kommuniziere und plausibel mache dem Gegenüber. Und die gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass wir empathische Personen sind, dass wir, Empathie bedeutet für mich, dass ich nachvollziehen kann, wie es dir geht, warum du ein Bedürfnis hast und vielleicht sogar, wie du dich dabei fühlst, ohne dass ich das mit dir tragen muss, oder? Also ich bin nicht gleichzeitig müde, wenn du mir sagst, du bist müde.
Ja.
Das wäre nicht gesund, wenn ich das jetzt in jedem Fall mitfühlen würde. Und gleichzeitig hilft es mir, dich zu verstehen und dir auch entgegenkommen zu wollen, weil ich glaube, wir Menschen sind darauf programmiert, dass wir einander helfen möchten und möchten, dass es den anderen Menschen auch gut geht und soweit es in unserer Kraft liegt, das auch zu begünstigen und einander entgegenzukommen. Da sind einfach die Chancen viel höher, dass man eben so eine Verbindung spürt, wenn man sich so ausdrücken kann. Also zum Beispiel, wir hatten ja mit dem Termin heute haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe dir geschrieben, könntest du vielleicht ein bisschen früher? Und wenn ich jetzt geschrieben hätte, liebe Simea, ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen eng geplant und ich schäme mich ein bisschen, weil du denkst vielleicht, ich bin eine sehr komplizierte Person, dass ich das jetzt verschieben möchte und gleichzeitig stresst es mich, weil ich weiß, es wird dann ein bisschen eng und mein Bedürfnis wäre jetzt, dass ich heute bei der Aufnahme ruhig bin, dass wir genug Zeit haben. Ein Vorschlag wäre, dass wir ein bisschen früher beginnen. Dann hätten wir eine ganz andere Verbindung gehabt, als das jetzt halt bei diesem, so läuft es halt immer im Mail so schnell oder könnte so ein bisschen früher. Und das deswegen finde ich dieses Modell so kraftvoll, weil es eben wirklich zu einer Verbindung beiträgt und nicht einfach so auf dieser Sachebene bleibt.
Mhm. Was ich immer nur denke bei diesen ganzen Dingen, ich finde, man muss ganz arg aufpassen, dass man nicht in so eine Rechtfertigung kommt, oder?
Mhm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles erklären.
Genau.
Ja. Aber es ist ja auch etwas Schönes, wenn ich mich erklären kann und du dann besser verstehst,
yeah,
was in mir vorgeht.
Mhm.
dass, also das Modell geht davon aus, dass Bedürfnisse mitzuteilen ein Geschenk ans Gegenüber ist.
Ja.
Und ich glaube, das muss man ein bisschen lernen und das ist vielleicht auch kulturell nicht überall gleich willkommen oder gleich gängig.
Ja.
Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein Benefit ist, wenn man das, wenn man Beziehungen pflegt, in denen das wirklich so kommuniziert wird, dass man einander besser versteht.
Mhm.
Und dann eben auch auf dieser empathischen Ebene, wo man davon ausgeht, dass wir die gleichen Bedürfnisse kennen, auch viel besser relaten kann und deswegen wohlwollender miteinander umgehen können.
Mhm. Jetzt passt auch ein bisschen dazu, wir hatten ja diese Reihe auch, das Buch von der Brené Brown, und sie hat gesagt, man denkt immer, je älter man wird, desto besser kann man sozusagen sich in andere reinversetzen. Aber eigentlich ist es so, dass es immer wichtiger wird, dass man genau zuhört, was der andere wirklich sagt. Weil eigentlich kannst du immer nur sonst interpretieren. Also wenn du beobachtest und dann denkst, ich werde so mit meiner Weisheit so ein super, habe ich so ein super Menschenkenntnis oder so. Das ist eigentlich eher nicht, weil du dann sehr stark oft auch was von dir überträgst auf die andere Person. Und das hast du natürlich umgangen, wenn du diese Kommunikation so lebst, ja, dass du mit dem umgehen musst, was die andere Person sagt. Das bedeutet aber halt auch bis zum Schluss zuhören und nicht schon im Kopf die Antwort planen und solche Sachen, wo wir gerade also im Stress oder sowas oft dazu tendieren, weil wir halt zack, zack leben wollen und es ist so fürs Gefühl im ersten Moment, es verlangsamt sich was dadurch. Aber dadurch entstehen halt vielleicht weniger so Momente, wo man hinterher rausgeht und denkt, das war jetzt irgendwie komisch, wir haben uns gar nicht getroffen oder so.
Aha. Oder man spart sich auch so Schlaufen, weil man sich ja dann viel stärker missversteht, wenn man interpretiert.
Mhm.
Mhm. Also man muss dann nicht, es geschehen dann weniger Fehler oder weniger Missverständnisse, wo man dann doch ja wieder mehr Kommunikation braucht schlussendlich, um diese aufzuklären.
Ja.
Und ich denke auch am Anfang ist es so ein Üben mit diesem Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, das ist so ein bisschen hölzern, oder? Und dann merkt man das auch, diese Person hat gerade so einen Kurs gemacht oder so. Aber ich glaube, wenn man das verinnerlicht und so als Prinzip mitnimmt und eben für sich auch unterscheiden lernt, bevor man überhaupt kommuniziert, wird das ganz organisch.
Mhm. Okay, jetzt wäre es vielleicht noch spannend, so ganz praktische Situationen mal noch so ein bisschen durchzugehen. Wie könnte man die lösen? Das ist gerade so spontan. Mhm.
Hast du ein Beispiel?
Also ich finde jetzt zum Beispiel, so ein Klassiker ist, man hat sich übernommen mit Terminen und merkt schon in der Woche, ich schaffe die alle nicht. Und dann muss man irgendjemand enttäuschen. Ich enttäusche ganz ungern Leute.
Mhm, kenn ich.
Wie könnte ich jetzt gut da kommunizieren?
Ja, ich habe da gelernt, dass man, wenn man so viel los hat, man schafft es ja dann doch nicht. Und man enttäuscht die Leute ja doch. Entweder indem man ihnen dann last minute absagt oder indem man die Arbeit einfach nicht gut macht oder das, wenn es nicht Arbeit ist, was da ansteht, einfach nicht mit voller Energie erledigen kann. Das ist schon mal, glaube ich, die halbe Miete, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es genauso wertvoll sein kann, dieses Gefühl wahrzunehmen und dieses Bedürfnis nach vielleicht mehr Ordnung und mehr Raum, mehr Luft. Ja, das wäre das eine. Und das andere dann rauszufinden, was passiert mit mir jetzt in dem Moment. Wahrscheinlich fühlst du dich dann eng und gestresst und vielleicht auch ärgerlich oder über dich selber vielleicht, wenn du so geplant hat, also so würde es mir gehen. Und daneben herausfinden, was ist das Bedürfnis? Da haben wir im Kurs Listen gehabt,
richtig
in der Hand. Und da ist dann das Bedürfnis nach Flow zum Beispiel oder das Bedürfnis nach Gemeinschaft oder das Bedürfnis nach Raum oder eben Energie. Und das da auch, das ist ja das, was Brené Brown mit dem Buch auch macht. Sie gibt eine Sprache, sie benennt die Gefühle und schildert, was dieses Gefühl ist, um da wie präziser das beurteilen zu können.
Ja. Yeah.
Und dann würde es darum gehen, dass du merkst, welchen Termin möchtest du absagen, welcher Termin schnürt dir jetzt am ehesten die Brust zu oder welche Deadline oder was auch immer da noch ansteht. Und das dann das braucht Mut, so zu kommunizieren, denke ich. Also mir geht es so, ich bin auch gerne harmonisch und bin zuverlässig und leiste gute Arbeit und möchte, dass die Menschen sich auf mich verlassen können. Und das braucht für mich Mut, da zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht und es macht mir, es beengt mich zu wissen, dass ich wahrscheinlich das nicht so gut machen werde, wie ich das gerne möchte. Und dann einfach einen Vorschlag zu äußern. Ist es möglich, dass wir diese Deadline eine Woche hinausschieben? Ist es möglich, dass wir uns in 2 Wochen treffen? Ist es möglich, dass jemand anders da einen Salat mitbringt? Solche Dinge, ja. Und dann zusammen, dann kommt man zusammen in einen Dialog und das ist auch schon eine Verbindung. Und also mir geht es so, wenn Menschen, FreundInnen oder Bekannte, ehrlich mit mir sprechen und mir da sich auch öffnen mir gegenüber und mir sagen, was gerade in ihnen vorgeht, dann ist es mir nachher ziemlich egal, was dann läuft. Also das schätze ich dann so, das finde ich so wertvoll. Und ich traue mir das manchmal zu wenig selber zu, dass das den anderen Menschen auch so geht mit mir.
Ja. Und gerade wenn man eigentlich so ein Typ ist, der sehr zuverlässig ist und sehr viele Dinge macht und entgegenkommt ist und so, genau, ja. Würdest du denn sagen, das geht in jedem Kontext, dass man so kommuniziert? Also geht es in der Arbeit genauso wie jetzt zum Beispiel in der Kindererziehung?
Ja, das würde ich sagen. Und das ist aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit, weil es bedeuten kann, dass man dann die Arbeit kündigt, im Extremfall. Also wenn ich merke, ich kann das da dort nicht machen, dann werden ja auch meine Bedürfnisse dort nicht gedeckt und ich laufe ständig mit Gefühlen rum, die in mir Enge verursachen. Also das ist eine weitere schwierige Prämisse des Modells, dass Kompromisse immer schlecht sind. Und dass es aber gleichzeitig, dass es möglich ist, immer die Bedürfnisse von allen Beteiligten zu erfüllen. Man muss nur die richtigen Bedürfnisse herausfinden und die richtige Strategie. Und das kann aber auch bedeuten, dass ich mich von jemandem trenne, dass ich einen Job hinschmeiße, dass ich auch einiges verliere in dem Fall.
Was natürlich aber eigentlich bedeutet, dass du dich schätzt und wahrnimmst.
Und dass ich das schätze, was wirklich wichtig ist für mich. Also ich habe da bei diesem Kurs, das waren 8 Wochen, sehr intensiv, 4 Stunden pro Woche und das ging dann, das nimmt man ja dann auch mit und ich habe gemerkt, das hat mich so herausgefordert, das hat mir sehr viel Energie gekostet und gleichzeitig wusste ich, es bringt mich jetzt wirklich auf ein neues Level von meiner Persönlichkeit, weil ich merke, ich kann dann viel besser zu mir selber stehen und zu dem, was mir wichtig ist und wer ich bin auch. Ich fühlte mich viel klarer, wenn mir das gelungen ist, so mich schon nur auszudrücken, wie dann die Reaktion war, war gar nicht so relevant, sondern einfach, wie ich mich da ausgedrückt habe und wie ich den Mut hatte, zu dem zu stehen, was in mir abläuft. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich bin mehr zu dem Menschen geworden, der ich bin.
Ja.
Oder als den, um jetzt auch christlich zu sprechen, als den Gott mich gedacht hat.
Ja, und das ist ja das, wonach sich eigentlich jeder sehnt. So, ja. Magst du mal noch 2, 3 Beispiele erzählen, wo du wie konkret gespürt hast, was es für einen Unterschied gemacht hat? Vielleicht aus unterschiedlichen Kontexten, wenn dir welche einfallen.
Ja, eines war, als wir im Kurs, da übt man auch sehr viel und ich habe da eine Situation gebracht, dass ich habe ein Gotti-Kind, ein Gotti-Meitli und ich habe mich geschämt und gestresst gefühlt, weil ich immer dachte, ich würde gerne noch mit dir Zeit verbringen, aber ich bin schon so verplant, ich bringe das nicht mehr rein. Und dann haben wir in einer Partnerübung, haben wir das diskutiert und ich habe formuliert, wie es mir dabei geht und was eigentlich mein Bedürfnis wäre. Und wir haben dann Strategien gesucht, um damit umzugehen. Und die Strategie war, dass ich Anfang Jahr schon Termine abmache mit den Eltern von meinem Gotti-Meitli und sagte, ja, ich möchte gerne alle 2 Monate einen Tag mit dir verbringen. Und das haben wir so vereinbart und das machen wir jetzt und das ist für mich so gut. Das tut dieser Beziehung so gut und sie freut sich auch schon sehr im Voraus und ich ja auch und ich kann das planen und es vereinfacht so vieles und es ist nicht immer dieser Druck im Nacken, oh, ich sollte noch, ich bin kein gutes Gotti, wenn ich das nicht mache.
Yeah.
Und sie schreibt mir, Gott, ich vermisse dich, du bist die Beste und ich habe ein schlechtes Gewissen.
Mhm.
Das wäre ein Beispiel und auch in meiner Beziehung glaube ich auch, dass mir das geholfen hat. Beziehungen, also Partnerbeziehungen, Paarbeziehungen sind ja so dicht, da verbringt man so viel Zeit zusammen, hat so viel Kommunikation, da kann man nicht, also das wäre jetzt völlig übertrieben, wenn ich sagen würde, ich kommuniziere immer so.
Mhm.
Also, aber einfach auch da zu merken, wie fühle ich mich jetzt gerade und was könnte das für ein Bedürfnis sein? Da haben wir auch Dinge abgemacht, wie zum Beispiel einen festen Abend pro Woche zusammen verbringen. Und das verschafft uns beiden den Raum, um die restliche Zeit frei einzuteilen und erleichtert die Kommunikation massiv, weil wir nicht die ganze Zeit rückversichern müssen. Gell, da haben wir nichts abgemacht. Das ist okay, wenn ich jetzt noch Radfahren gehe am Abend mit dieser Person oder so. Das wäre jetzt ein anderes Beispiel, wo wir unterschieden haben zwischen Bedürfnis und Strategie, also das Bedürfnis nach Raum und gleichzeitig auch das Bedürfnis nach dieser Beziehung und nach gemeinsamer Zeit und Austausch. Und die Strategie könnte eine ganz andere sein, in unserem Fall ist jetzt diese. Ja, und es ist nicht von vornherein, ich möchte unbedingt einen Abend in der Woche mit dir verbringen, dann könnte das auch so verstanden werden, ich weiß nicht, es ist mir zu unflexibel, immer einen Abend pro Woche oder warum willst du das überhaupt? Und da einfach besser zu kommunizieren lernen, hat mir extrem geholfen.
Mhm. Mhm. Das sind gute Beispiele. Ich kenne auch noch aus der gewaltfreien Kommunikation, dass das so diese Generalitäten wie immer und nie und alle finden und so weglassen soll. Also, gell? Ist das auch so was Typisches, was dazugehört, oder?
Ich habe das jetzt nicht so im Fokus wahrgenommen, aber es ist also, das Gefühle sind immer im Moment und die kann man nicht generalisieren.
Yeah.
Aber für mich waren es mehr Begriffe wie ich muss oder ich sollte, die ich aus meinem Wortschatz eliminiert habe. Also
okay.
Probiere das wirklich nicht mehr zu sagen, ich muss noch das, weil entweder ich möchte das und ich will das oder ich mache es nicht und sollte, ja, jetzt sage ich es schon wieder, muss dann einen Weg finden, zu kommunizieren. Warum? Weil es ist ein Anzeichen dafür, dass es mir nicht wichtig ist.
Mhm. Aber gibt es nicht viele Dinge, die man einfach doch muss?
Ja, aber schlussendlich, also zum Beispiel die Steuererklärung, die schiebe ich immer hinaus.
Ja.
Das ist jetzt so ein, also es gibt ja auch diesen Ausdruck, man muss nichts außer Steuern zahlen und sterben. Ja. Aber wenn ich die Steuererklärung nicht ausfülle, dann kommt einfach eine viel teurere Rechnung, weil die mich dann einschätzen und ich will ja weniger bezahlen. Deswegen will ich die ja auch ausfüllen schlussendendlich.
Das heißt, das ist eigentlich ist es auch ein Umdenken.
Ja.
Ja, genau. Und man muss sich manchmal einfach ein bisschen überlegen, was wäre denn die Alternative?
Ja.
So. Ja. Ja. Wenn man jetzt das hört und denkt, boah, das hört sich alles oberanstrengend an, würdest du sagen, wann war der Kurs? Wie lange ist das?
Letzten Herbst. Seit einem Jahr.
Hast du das Gefühl, dass das auch sowas ist, wo man dann in so eine Natürlichkeit kommt, wenn man am Anfang da sehr bewusst dranbleibt?
Dadurch, dass es wirklich so ein intensiver Kurs war, glaube ich, hat sich das dort schon recht gefestigt. Aber ich habe das bei der Empathie-Initiative in Zürich gemacht. Die gibt es, kann man googeln, gibt es immer noch, Empathie-Initiative. Und die bieten auch Übungstage an zum Beispiel oder Vertiefungskurse. Und ich denke, das würde mir sehr gut tun, um das noch stärker zu festigen. Aber weil es so intensiv war, habe ich das bisher noch nicht in Angriff genommen. Für mich war es aber wirklich so eine Veränderung in meinem Mindset, auch mir selber gegenüber, dass ich denke, das hat einfach etwas verschoben und das ist jetzt so.
Ja, yeah. Oh, das ist sehr schön. Also,
ja.
Okay. Vielleicht ist es ja auch für manche, die jetzt zuhören, so, dass sie denken, naja, aber ich soll ja nicht so im Zentrum stehen, sondern die anderen Menschen. Was würdest du dazu denn sagen?
Weil es immer um die Bedürfnisse geht und die eigenen Gefühle, gell, ja.
Yeah.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es in meiner Beziehung mit Gott auch darum gehen darf, dass ich zu dem Menschen werde, als die Gott mich geschaffen hat. Also ich sehe das auch zum Beispiel im Psalm 23, der mich immer wieder begleitet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt doch, dass meine Bedürfnisse gedeckt sind. Und jetzt auch wieder da, vielleicht nicht mit den Strategien, die ich mir jetzt vorgestellt habe, aber dass grundsätzlich es Gott wichtig ist, wie es mir geht und dass ich auch nicht immer meine Bedürfnisse anderen Menschen unterordnen muss, um wiederum deren Bedürfnisse zu decken, oder?
Mhm.
Ja, ich glaube, das schließt sich nicht gegenseitig aus, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ohne diesen Hintergrund zu kennen auch egoistisch klingen mag.
Mhm. Ich finde es interessant, weil ich würde jetzt sagen, bei meiner Prägung ist es auf jeden Fall definitiv so, dass man denkt, man dürfte nie die anderen enttäuschen oder bin ich bei nie. Also man sollte die anderen möglichst wenig enttäuschen oder man sollte möglichst sie über sich stellen. Aber ich würde auch sagen, schon allein sowas wie jetzt liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat ja auch, also wenn du zu so zentralen Sachen gehst, hat es ja auch was damit zu tun. Und ich habe da, glaube ich, wirklich jahrelang dieses gelebt, liebe deinen Nächsten und dieses wie mich selbst einfach weggelassen, weil ich eben gedacht habe, ich darf das nicht oder ich muss das noch und wenn es halt sonst keiner macht, dann muss ich das noch machen und lauter, also in solche Verhaltensweisen da reingekommen bin, wo ich auch, also sowohl über meine Bedürfnisse ganz stark hinweggegangen bin, aber das dann auch so, dass ich, also ich hatte dann auch das Gefühl, es ist ungerecht und dann wurde ich genervt, dann habe ich Sachen mit so einer richtig schlechten Motivation gemacht, wo ich ja dann denke, das fühlen andere Leute ja auch irgendwie ein Stück weit und es ist ja dann auch nicht was Tolles und Attraktives, wenn man merkt, naja, die Person ist zwar da und macht ihren Dienst oder so, aber eigentlich macht sie es mit dem Messer offen im Hosensack und der Nächste, der kommt und was will, der wird abgestochen. Also, genau, von dem her denke ich auch, es ist sicher gut und in allen Bereichen wichtig, dass man sich dann damit auseinandersetzt. Und gerade finde ich auch nochmal, wir als Frauen, die ja auch gelernt haben und sozialisiert wurden, dass man erst auf alle anderen guckt, dass man wirklich da ein bisschen lernt. Und ich habe wirklich viel also bei uns haben sie im Kindergarten zum Beispiel auch mal einen Kurs gemacht an einem Abend, wie du mit deinem Kind Sachen davon machen. Jetzt haben sie jetzt natürlich das ganze System, aber sie haben halt auch dieses Beibringen dem Kind zu sagen, auch so, wenn du das und das machst, dann fühle ich das, weil ich denke das oder so. Mhm. Ja. Und das sind ja dann schon so Kleinigkeiten, wo ich denke, das hilft einem Kind ja enorm. Und nicht nur dem Kind, sondern es hilft auch mir, wenn ich dann einfach so versuche, mit dem Kind zu kommunizieren und dem Kind beibringen, wie es auch kommunizieren kann. Und dann eben, wenn man jetzt es noch toppt mit dem, dass man dann auch noch sagt, okay, ja, was sind denn die Gefühle? Mhm. Was ist denn jetzt also wie fühlt sich denn Wut an? Wie fühlt sich denn Neid an? Wie fühlt sich denn das alles an? Was ja auch aus dem Buch heraus so ein bisschen die Herangehensweise ist. Dann ist das sicher eine sehr gute Kombination und dann wachsen einfach Menschen heran, die sich besser kennen und die dadurch aber auch dem Gegenüber ein bisschen besser entgegenkommen können, würde ich jetzt mal sagen. So.
Ja. Und ich denke auch, wenn man das so lernt und auch lernt, da aus diesen Gefühlen und Bedürfnissen dann eine Bitte zu formulieren oder einen Vorschlag zu formulieren, dann lässt man sich ja auch wieder auf das Gegenüber ein. Also sobald ich sage, wenn du das machst, macht mich das traurig, kann das ja auch als manipulativ wahrgenommen werden.
Yeah. Mhm.
Das gibt's ja auch.
Spannender Gedanke, ja. Yeah.
Und wenn ich dann aber sage, wäre es möglich, dass du das machst und dem Gegenüber, in diesem Fall dem Kind, konsequenterweise auch immer die Option lässt, Nein zu sagen und einen anderen Vorschlag zu machen, dann, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man im Dialog ist miteinander und in Verbindung ist miteinander. Und das finde ich total wertvoll. Ich habe auch das Gefühl, dass es am Anfang schwierig ist, sich da umzugewöhnen. Aber sobald man so kommuniziert, ist man ja so bei sich selber, dass das einfach zur eigenen Natur wird und man das auch nicht mehr als immer konfliktreich wahrnimmt.
Mhm.
Dieses Untersuchen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse.
Mhm.
Sondern dass das sich so natürlich anfühlt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht kommunizieren.
Yeah.
Wir kommunizieren vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise und können die auch entlernen und etwas Neues lernen.
Ja, und ich würde sagen, in vielem gerade wenn man ein bisschen älter ist, hat man ja auch die Grenzen dieser Kommunikation schon mehr als genug erlebt. Mhm. Und man kann eigentlich nicht wirklich was verlieren, wenn man mal noch was anderes ausprobiert. Mhm. Man ist ja nicht, ja, man muss nicht da in diesen Weg immer weitergehen. Ja, sehr spannend. So ein Kurs, also du hast gesagt, 4 Stunden pro Woche für 8 Wochen, oder wie war das? Okay,
ja,
also es ist schon ein zeitliches Commitment, aber auch einfach nur über einen begrenzten Zeitraum und dann, so wie du dich jetzt anhörst, dann kann man schon ganz schön viel.
Genau, es gibt ja auch andere Angebote, die vielleicht flexibler sind. Es gibt auch Bücher, auch von Marshall Rosenberg, der diese Methode begründet hat, gibt es auf Spotify auch ganz viele Podcast-Folgen, wo man ihn auch tatsächlich noch hört. Er lebt heute nicht mehr, aber man hört Kurse von ihm und er bringt viele Beispiele. Das ist auch sehr spannend anzuhören, wie er dieses sehr einfache Modell immer auf ganz verschiedene Situationen durchmünzt und durchkaut. Ich fand das extrem spannend. Und diese Empathie-Initiative, wo ich den Kurs gemacht habe, kann ich sehr empfehlen. Und die machen auch zum Beispiel Kurse per Zoom immer wieder, wo man da nicht hinreisen muss. Es gibt sie, glaube ich, inzwischen auch an verschiedenen Orten. Sie machen auch Schnupperabende, wenn man da einfach mal reinschauen möchte.
Ja, sehr gut. Okay, super. Das werden wir alles auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Und wo findet man dich denn, wenn man von dir noch mehr wissen will, Evelyn?
Man findet mich einerseits bei RefLab, wo ich, das ist ein Digitalprojekt der Reformierten Landeskirche Zürich, wo ich in der Co-Leitung bin. Und dann findet man mich auf Instagram unter Evelyn Baumberger und auf Twitter.
Und da bist du voll aktiv. Also man sieht wirklich viel mehr von dir.
Ja. Ja,
genau. Ja, aber das ist mega cool. Okay, super.
Danke gleichfalls.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast und dass wir uns heute treffen konnten. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr nicht aufhört bei dem Bescheidwissen über die Gefühle, sondern dass ihr wirklich auch anfangt, Wege zu suchen, unterschiedliche, wie ihr es umsetzen könnt für euer Leben, dass ihr einfach da mit euch in Verbindung seid, mit den anderen Leuten in Verbindung seid und ja, besser werdet im Kommunizieren und im Leben dadurch auch. Das ist sicher eine Lebensqualität, die man gewinnt dadurch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao zusammen.